Moin, liebe Weinhasen, und herzlich willkommen zu Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinleinen. Mein Name ist Timo Wolf und in diesem Podcast geht es auch um Wein. Wie funktioniert Wein und was ist die Faszination? Und warum liegt im Wein eigentlich die Wahrheit? Dazu lade ich jede Woche verschiedene Gäste vor das Mikrofon, die vielleicht noch keine Ahnung vom ältesten Kulturgut der Welt haben, aber jede Menge Lust und Durst. Der Wein ist dabei der Katalysator, um an die Geschichten meiner Gäste zu kommen. Kurz gesagt, ich fülle sie ab und guck mal, was sie so erzählen. Genug gesabbelt, jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen, liebe Weinnasen, zu einer neuen Folge Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Ich sage frohes neues Jahr. Wir sind heute am 01.01.2026. Ich hoffe, ihr seid alle grandios gestartet. Und ich freue mich ganz besonders, heute hier in wunderschönen Hamburg zu sein. Der Villa Viva, das tolle Viva Con Agua Hotel, was Brunnen baut, kommt hier alle her und übernachtet hier. Wir sind heute in dieser sehr, sehr geilen Jan Delay Suite, gestaltet von Jan Delay. Der eine oder andere wird ihn kennen, berühmter Musiker. Und bei berühmt fällt mir mein heutiger Gast ein, denn wir haben heute Lukas Sauer zu Gast. Hallo Lukas.
Hey, hello.
Happy New Year.
Happy New Year.
Hast du heute einen Kater?
Nein, ich bin ein erprobter Trinker, da brauchst du ein bisschen mehr als so ein bisschen Jahreswechsel, um mich fertig zu machen.
Ja, das finde ich gut. Ja, ich habe gestern auch nur ein ganz bisschen Champagner getrunken und bin vielleicht leicht übernächtigt.
Ja,
aber,
das ist, aber ja. Da hilft schlafen.
Ich hatte zu Weihnachten schon so viel zugeschlagen, dass ich Silvester ein bisschen ruhiger gemacht habe.
Ja, das mal anstoßen auf jeden Fall. Ja. Und den Schlaf, den holen wir einfach nach.
Da, es ist richtig. Schlafen kann man noch später, wenn man tot ist.
So nämlich.
Lukas, herzlich willkommen hier im Halbtrocken-Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne.
Ich habe mich, glaube ich, selbst eingeladen, aber ich freue mich trotzdem.
Ja, das weiß ich gar nicht mehr genau, aber
Ach, das sind jetzt Auslegungssachen.
Das sind alles so Details.
Jetzt sitzen wir hier zusammen und das
alles,
ist das, was zählt.
Alles so super Details.
Ja.
Ja, ich glaube, wir sind zueinander gekommen, weil du ja auch was mit Wein machst. Da wollen wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Und wir probieren hier im Podcast natürlich auch immer ein bisschen Wein. Ich würde auch sagen, damit der Kater direkt weggeht.
Ja. Konterwein.
Direkt mal einen Schluck einschenken.
Wie läuft das jetzt? Muss ich die Rebsorte erraten?
Oh. Ja gut, da du gerade auf die Flasche geguckt hast.
Ja, aber ich kann ja nicht lesen. Ich habe nur drauf geguckt.
Ach so, Schauspieler. Ja, nur gut aussehen, ne?
Ja.
Kernkompetenz gut aussehen.
Ja, ganz ehrlich, jeder braucht so seinen Unique Selling Point. Ich habe meinen einfach nur stark definiert.
Hm.
Ja. Riecht gut. Riecht sehr gut.
Ja, ich habe heute überlegt, was bringe ich mal für Weine mit? Man muss ja irgendwie immer so ein bisschen roten Faden haben. Und heute habe ich mal gedacht, ich bringe heute mal nur drei außergewöhnliche Sachen mit, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, selten trinkt. Sauvignon Blanc und solche Sachen, das hat man irgendwie ständig im Glas und überall. Aber heute haben wir ein Auxerrois vom Weingut Würzberg von der Saar. Eine Rebsorte, die nicht so häufig bekannt ist und auch selten getrunken wird. Ich glaube, das größte Problem der Rebsorte ist, dass die Leute das nicht aussprechen können.
Ja, das stimmt. Nee, dann wollen wir das nicht.
Und dann wird das auch auf Weinkarten immer sehr ungern bestellt. Deswegen schreiben wir das, wenn wir Weinkarten schreiben, bei Kunden immer in Lautschrift daneben, wie das ausgesprochen wird. Das hilft unheimlich.
Ist das so? Ja, ist ja noch schwieriger.
Nee.
Kannst du Lautschrift lesen?
Ja. Ist nicht schwer.
Okay, zum Wohl erstmal.
Ja.
Sonst, ich wollte schon dreimal trinken und habe dann gemerkt, dass wir noch nicht angestoßen haben. Der riecht aber gut.
Ja, riecht sehr gut. Ne? Mhm. So schön würzig, finde ich.
Ja. Die Rebsorte kommt doch, also ich kenne die aus Baden.
Mhm.
Das ist ja direkt über den Rhein rüber und daher kenne ich die schon. Ich weiß, wie man sie ausspricht, aber ich weiß nicht, wie man sie schreibt.
Wie spricht man sie auf?
Auxerrois.
Sehr
oh. Du musst das Mikrofon verschlucken und Auxerrois. Siehst du, wir bleiben dabei.
Das ist fies, ne?
Das ist richtig. Ja, vor allem jetzt hier mit dieser ganzen Aufmerksamkeit.
Ja, ich hatte nicht gedacht, dass ich sie so nervös mache. Also Auxerrois.
Du nicht.
Sehr gut. Die Geschichte, also man weiß nicht so ganz 100%ig, also es gibt so verschiedene Geschichten. Es gibt in Frankreich eine Stadt, die heißt Auxerre.
Mhm.
Da ist wahrscheinlich, das ist am wahrscheinlichsten, dass es daher kommt. Es ist eine Rebsorte, die aus mit dem Chardonnay verwandt ist.
Mhm. Trinke ich ja auch sehr gerne Chardonnay.
Ja.
Und der, Also es klingt jetzt, vielleicht bin ich einfach nur ein bisschen, ich habe eben noch einen Kaugummi gegessen, aber der hat so ein bisschen was von einem Glühwein. Aber einem guten. Findest du? Also, weil diese Würzigkeit, die hast du ja auch schon angesprochen in der Nase. Und ich finde, wenn wir den jetzt noch...
Bei Wein immer zwei Schlucke probieren. Der zweite Schluck ist die Wahrheit. Der erste sagt meistens nichts.
Du hast recht. Jetzt schmeckt er schon gar nicht mehr nach Glühwein.
Siehst du? Ich glaube, das war im Kaugummi geschuldet.
Also einen leichten Pfefferminznote. Du merkst, ich bin erprobter Trinker.
Du bist Profi, ja. Aber es gibt ja auch Weine, die deinen Namen tragen, ne?
Das ist richtig. Sauer.
Warum?
Es sind viele Weine.
Das sagt meine Mutter auch immer, kann ich nicht trinken, ist mir zu sauer. Wir kommen natürlich gleich auf das Thema so Arbeit und Schauspielerei und so, aber warum, wenn man nicht Winzer ist, macht man Wein?
Ja, weil man aus einer Weinregion kommt. Also ich bin Schauspieler, Moderator und aufgewachsen in der Pfalz. Also bin ich zur Schule gegangen, da wohnt meine Family jetzt immer noch. Und ein Weingut hat eben meine Karriere verfolgt und kam Ende letzten Jahres auf mich zu und meinte, ey, wir wollen mal was ausprobieren und mit einem Promi zusammen einen Wein auf den Markt bringen. Und dann habe ich gesagt, okay, soll ich euch einen besorgen? Und
ja, so, ich wollte gerade sagen, warum kam sie auf dich?
Ja, genau, ich gut vernetzt bin. Naja, also das liegt ja im Auge des Betrachters.
Ja, so. Natürlich.
Und dann habe ich gefragt, ja, aber warum habt ihr nicht schon vorher gefragt? Denn das Produkt Wein, das ist für mich so omnipräsent. Ich bin durch die Weinreben zur Schule gefahren, unsere Nachbarn sind Winzer. Also es ist einfach so präsent, das Thema. Und ich trinke gerne Wein. Ich mag das, dass man den zusammentrinkt, in guter Gesellschaft, aus in die Kommunikation kommt. Und mir sind da sofort 1000 Bilder in den Kopf gekommen. Und ich dachte, ja, nee, das möchte ich mit beflügeln und dein eigenes Produkt oder eine eigene Linie ins Leben rufen, die so eine Mischung aus Pfälzer Handwerkskunst und Berliner Lifestyle ist.
Und das war, aber das, wie lange macht ihr das jetzt? Also ungefähr ein Jahr jetzt?
Ja, wir kommunizieren schon seit einem Jahr, aber Mitte 25 ist der erst auf den Markt gekommen. Das dauert ja natürlich.
Und, ja, das ist viel Arbeit, das ist so. Und alle happy?
Sehr happy. Super. Oh Gott, ich hatte oftmals schlaflose Nächte, weil ich dachte, ah ja, geil, das Etikett steht, die Farben, bla bla bla.
Das hat wahrscheinlich schon Ewigkeiten gedauert, sich...
Ja, natürlich. Welcher Wein trägt welche Farbe? Ja, ist ein Chardonnay mehr grün oder mehr blau? Was eignet sich? Also das muss ja auch irgendwie stimmig sein. Aber meine größte Sorge war, dass der Wein nicht schmeckt. Mhm. Weißt du, weil dann steht da mein Name drauf. Ja,
vor allen Dingen, wenn das Weingut ihn macht, dann bist du ja so ein bisschen abhängig, ne?
Natürlich. Also wir haben schon besprochen, also die Winzerin, die Sandra Vogel, hat uns verschiedene Weine blind verkosten lassen, auch dieselbe Rebsorte in verschiedenen Ausbauvarianten, mal mit Holz, mal mehr Zucker, mal weniger. Das kannst du ja im Vorfeld, bevor du es dann endgültig fertig anlegst, schon mal ausprobieren. Da habe ich mit meiner Mutter, meinem Bruder, mit Freunden haben wir wirklich so eine Blindverkostung gemacht.
Lieschen Müller, die hat am Ende das ist die wichtigste Zunge, ist die von Lieschen Müller.
Ist so, Und dann sind wir da auf was gekommen, aber die Frage ist, wird es dann wirklich so? Mhm. Weißt du, also wir haben dann eine Wunschvorstellung aus zwei Weinen gehabt und sie meinte, ja, das macht sie. Am Ende ist es sogar noch besser geworden, als ich es mir hätte vorstellen können. Aber trotzdem ist dann die Situation, wo du es nicht unter Kontrolle hast, nochmal so eine kleine Unsicherheit. Und ich hatte Sorge, ey, wenn der jetzt sauer wird, dann werde ich sauer. Ja.
Heißt Sour Wines?
Sour Wines, genau.
Vom Weingut Knoll?
Knöll und Vogel.
Knöll, ich sag mal Knoll.
Nee, die haben zwei Pünktchen auf dem O und dann sagt man Ö.
Knöll und Vogel, nicht Knoll und Vögel.
Nee. Nein. Aus Bad Bergzabern.
Aber ist ein guter Link, da kann man sich das leichter merken.
Ja, genau. Und da bin ich zur Schule gegangen und es ist super geil. Ich konnte mich da richtig verwirklichen, was die Idee angeht, was die Bilder angeht, was die Etiketten angeht. Unsere Weine haben oben noch so ein kleines Fähnchen.
Ja, das ist schön.
Das ist einfach irgendwie so verspielt, das ist witzig. Es soll auch ein Wein sein, der jetzt nicht so... Ach, der ist nicht so judgy, weißt du? Den sollst du trinken, weil er dir schmeckt.
Ja.
Und nicht, du kannst dir Zeit nehmen und die Tiefen entdecken. Du kannst ihn aber auch einfach...
Wegkippen.
Ja.
Also runterkippen.
Ja, genau. Wegkippen kannst du ihn auch. Wenn er dir nicht schmeckt, dann kippst du ihn weg. Schlechten Wein muss niemand trinken.
Nein. Und du bist jetzt ja Gott sei Dank schon du bist ja in einer Generation, die noch Wein trinkt. Also die ganz jungen Leute heute sind ja schon oft sehr weg vom Wein.
Wie jung meinst du?
Naja, ich glaube, wenn du heute so... 16, 17, 18, 19, 20-Jährige hast, die sind ja häufig nicht mehr so am Wein. Das merken wir ja schon sehr. Ja,
mit wie vielen Jahren hast denn du angefangen, Wein zu trinken?
13.
Wirklich?
Ja.
Ja gut, ich auch. Aber
ich wollte gerade sagen, du kommst aus der Pfalz.
Ich komme aus der Pfalz. Dann hatten wir das direkt in der Trinkflasche. Ja. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ich recht spät auch erst zum Wein kam, weil das ja auch ein bisschen was mit Geschmack zu tun hat. Früher musste es einfach knallen. Und da war es egal, wonach das geschmeckt hat.
Das stimmt.
Und das ist, glaube ich, heutzutage immer noch so, dass die junge Generation jetzt irgendwas mit Red Bull mischt und sich wegbeamt und irgendwann auf den Trichter kommt, ey, jetzt lass uns aber auch mal was Gutes trinken. Ja. Und dann kommt der Wein ins Spiel.
Ja, ja. Und du hast von im Gespräch schon mal einmal gesagt, Wein ist halt auch so ein, bringt halt Leute zusammen. Ne? Man sitzt zusammen, man trinkt, das ist so ein sozialer Schmierstoff. So, ne? Das ist, glaube ich, echt was Wichtiges, was nicht verloren gehen darf.
Ja, das darf nicht verloren gehen. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass es verloren geht.
Die Zahlen sprechen.
Aber weißt du, warum? Du kannst nicht also einfach erwarten, ja, hier ist Wein, kauft ihn. Du musst halt diese Geschichte auch erzählen. Oder du musst Räume für diese Zusammenkunft schaffen.
Ja, das stimmt. Also die ganze, nicht nur die Weinbranche, also die ganze Alkoholbranche merkt, die Konsumzurückhaltung, also natürlich aus wirtschaftlichen Gründen sowieso, aber auch bei der jüngeren Zielgruppe merken sie das extrem.
Ja.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob die wirklich weniger konsumieren oder nur einfach andere Dinge konsumieren und einfach nicht eingefangen werden, weil die Weinleute einfach so oft so verstaubt sind und einfach, ich glaube, wenn so eine Shirin David einen Wein rausbringen würde, würden alle 16-Jährigen Wein trinken.
Genau, darum geht's. Ja? Also es geht nicht, also es liegt nicht an dem Produkt, weil das ist super. Du musst nur die Räume schaffen und die Zielgruppe ist eine andere.
Ja.
Die musst du anders erreichen. Ja. Du musst vielleicht Events machen, ja, weil die wollen ja auch Gesellschaft, die sind zu Corona-Zeiten aufgewachsen oder in die Schule gegangen, wo jeder einzeln saß und jetzt wollen die sich treffen. Aber keiner macht mehr Events. Ist aufwendig, ich weiß, aber man muss ein bisschen Aufwand betreiben.
Ist das so? Glaubst du, die wollen sich treffen oder haben die das Feiern gar nicht gelernt?
Ja, die haben es nicht gelernt, aber dann bringst du denen doch bei.
Oh, das können wir.
Wenn wir eins. Ja, aber man muss, man darf jetzt nicht denken, oh, das ist so aufwendig und Guck mal, ich weiß nicht, ob du von diesem Puddinglöffel-Trend mitbekommen hast, wie sich Leute getroffen haben, um Pudding zu löffeln.
Mit einer Gabel, ne?
Ja, genau, mit einer Gabel. Ja. Da ging es darum, niederschwellig, also jeder kann daran teilnehmen, weil es günstig ist, Gesellschaft zu erleben. Und das haben die ja selbst organisiert, weil der Wunsch nach Gemeinschaft, Zusammensein da war, aber es keinen Rahmen mehr gibt. Durch Corona ist alles weggebrochen. Die Unternehmen sagen jetzt, es ist viel zu teuer, irgendwelche Veranstaltungen zu machen und hin und her und tun nichts. Und die Räume fehlen einfach. Und ich habe das Gefühl, da ist ein unglaubliches Vakuum, das gefüllt werden kann. Und man muss dann akzeptieren, dass es eine neue Zielgruppe ist, die nicht weiß, wie man feiert oder wie man sich auf Veranstaltungen benimmt, die damit an die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, Pabbi zeigt euch jetzt, wie man feiert.
Okay, da mache ich mir gleich mal eine Notiz. Da kann man, glaube ich, was draus entwickeln.
Ja, ich bin am Start.
Sehr gut. So einen Wein zu machen ist schon eine verrückte Idee, aber was ich auch extrem spannend und irgendwie auch verrückt finde, ist, und das bespreche ich natürlich mit allen, die diesen Job machen, ist die Idee, ich werde Schauspieler.
Ja.
War das in der Retrospektive eine gute Idee?
Das war eine super Idee. Das war eine.
Aber wolltest du immer Schauspieler werden oder hast du mal vorher auch gesagt, boah, ich will eigentlich, keine Ahnung, was studieren oder eine Ausbildung machen zum Radio-Fernsehmechaniker oder was?
Also eigentlich wollte ich erst Zauberer werden. Mhm. Das war so mein Kindheitswunsch. Ich habe schon immer so Zaubershows gemacht, wo meine Mutter dann so selbst gemalte Tickets kaufen musste und so. Nur für die Zauberei war ich nicht geschickt genug. Und meine Finger sind, ich bin zu plump für die Zauberei. Und
ja, das ist schade eigentlich, weil du siehst auf jeden Fall besser aus als die Ehrlich Brothers. Da hättest du auf jeden Fall schon mal einen Pluspunkt.
Vielleicht, wenn ich da abgedriftet wäre, hätte ich auch ganz kurios.
Ganz geile Haare.
Vielleicht wäre das, und diese Zauberkästen, die man früher hatte, weißt du, diese Kosmos-Zauber, die haben das auch nie gescheit erklärt. Also war ich da so laienhaft und dachte, okay, die Bühne will ich, aber Zauberei ist es nicht. Und dann habe ich Schultheater gespielt. Bei uns im Dorf gab es so eine Laienspielgruppe und nach meinem Zivildienst, ja, ich habe noch Zivildienst geleistet, so alt bin ich, habe ich studiert, Wirtschaft, Medienwirtschaft, weil ich wusste, ich will was mit Medien machen, ich will aber auch Geld verdienen, also
ja,
Medienwirtschaft.
Macht Sinn.
Und während des Studiums habe ich halt gemodelt und mir damit mein Studium finanziert. Und das Model hat nichts mit Schauspiel zu tun, aber es findet ja auch schon mal vor der Kamera statt. Und das ist dann so ein Prozess gewesen, dass ich gemerkt habe, ach ja, guck mal, das macht mir eigentlich auch super viel Spaß und dann hatte ich das Glück, über das Modeln zum Schauspiel zu kommen. Hab dann aber schnell gemerkt, ach du Scheiße, das ist ein richtiger Job und ich stelle mich mal vor die Kamera, da ist es mit dem Schauspiel nicht getan. Ich brauche Handwerkszeug und habe dann eine private Schauspielausbildung gemacht, parallel zum Studium. Beides beendet und dann dachte ich mir, jetzt habe ich nichts. Also ich habe nichts, außer einen Wirtschaftsabschluss und einen Schauspielabschluss und jetzt kann ich mal gucken. Das ist
schon viel mehr als die meisten haben.
Das stimmt. Aber ich dachte mir, gut, also im Sinne von, ich habe jetzt noch keinen festen Job, keinen goldenen Käfig, der mich irgendwie hält, dann probiere ich es mit dem Schauspiel und gehe in die Richtung weiter. Und dann gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu und so ein bisschen die richtigen Leute kennen, aber du musst halt auch abliefern, wenn du gefragt bist. Du brauchst die richtigen Menschen, die dich unterstützen, die die richtigen Türen aufmachen.
Das ist ja bei allem im Leben so, ne?
Das ist bei allen im Leben so. Und jetzt rückblickend betrachtet, ärgert es mich ein bisschen, dass ich erst in Anführungszeichen so spät zum Schauspiel gekommen bin und noch diesen Umweg über die Wirtschaft genommen habe. Auf der anderen Seite gibt mir das eine unglaubliche Sicherheit, weil ich mir denke, wenn es mit dem Schauspiel nicht klappt, dann gehe ich in die Wirtschaft.
Ja, plus vom Management lässt du dich wahrscheinlich nicht so leicht über den Tisch ziehen, weil du halt Wirtschaft verstehst.
Ist ja? Richtig. Also muss man natürlich dann auch in der Praxis lernen, aber einfach nicht alles sofort unterschreiben und mal nachfragen. Mhm. Geht auch, ja.
Ja, das Kleingedruckte lesen.
Ich glaube, ich bin auch einer der wenigen Schauspieler, die Brutto und Netto unterscheiden
können. Ja.
So, also das hilft auch.
Ja. Okay. Sehr gut. Und würdest du lieber mehr modeln oder lieber mehr schauspielen?
Ach.
Oder findest du beides, hat seinen Reiz so?
Es hat alles seine Zeit. Also ich habe früher sehr viel gemodelt, tolle Jobs gehabt und der Fokus ist einfach mehr zum Schauspiel und der Moderation.
Aber gereifte Models sind doch im Trend.
Ja, aber fürs Reife, also Entschuldigung.
Reife?
Gereift. Ich bin ja noch mitten im Reifeprozess. Ich bin in so einer, näher, also doch. Also ich könnte bestimmt mehr modeln, aber ich möchte es nicht, weil Schauspiel und Moderation einfach viel mehr Spaß macht. Also beim Modeln hält man ja die Klappe. Und stell dir das mal vor, wenn ich die Fresse halte, das ist explodiert.
Schaffst du das?
Nein. Deswegen muss ich reden.
Wobei, ich finde es ganz witzig, ich kenne so zwei, drei Kollegen, die von dir, die modeln, professionell, und die sind alle mega lustig und das sind alles mega Entertainer. Zum Beispiel Alpha Dia ist eines, kennst du wahrscheinlich, das berühmteste Colored Model, glaube ich, das wir haben als wirklicher Exportschlager. Der ist einfach so unfassbar witzig und brüllt sich nur weg und
ja, dann sollte der auch moderieren. Außer er hat keinen Bock drauf, aber ich, also.
Aber ich glaube, das Model läuft schon ziemlich gut.
Ja, dann ist doch super. Aber das war, also ich model ja immer noch, weißt du, wenn irgendjemand sagt, du, wir können uns das vorstellen, kannst du dir das auch vorstellen? Aber ich kann mir das jetzt halt so ein bisschen aussuchen und sagen, ja, das ist eine Brand, hinter der ich stehe oder mit der ich mein Gesicht auch in Verbindung gebracht werden möchte, weil das jetzt nicht mein Hauptfokus ist, kann ich mir das schön aussuchen.
Brand ist ein schönes Stichwort. Du bist ja am Ende auch, man ist ja als Schauspieler eine Marke, man ist ja eine Brand, man ist ja quasi in der permanenten Selbstvermarktung sozusagen. Ich will jetzt nicht in der Prostitution sagen.
Ja,
bitte, bitte. Aber man ist ja im Grunde am Ende ein Produkt, was völlig okay ist.
Nee, aber das ist, so musst du rangehen.
Ja, klar.
Also, und das ist ein bisschen das Problem bei Kunstschaffenden, dass die Kunst nicht als Produkt verstehen. Und dadurch,
sondern als was Höheres.
Ja, genau.
Ja.
Und dann wird es schwierig mit dem Geld verdienen.
Ja, und das ist schön, dass du mir das so leicht machst, weil da habe ich viel drüber nachgedacht im Vorfeld. Ist es so, dass wenn man ein Schauspieler ist, so wie in deiner Stilistik, so jung, frisch, knackig und kommt gut an und macht seine Jobs, verdient sein Geld, das ist dann so die, ich will mal sagen, in Anführungsstrichen anspruchsvollen Schauspieler gibt, die einen wiederum als Kollege nicht so ernst nehmen oder sagen, das ist nicht das Wahre, was der da macht, nur ich.
Das ist eine gute Frage. Musst du die anderen fragen. Derweil, du kannst es bestimmt aus verschiedenen Aspekten beleuchten. Du kannst theoretisch schon sagen, das ist nicht dasselbe, was wir machen. Ja, also nur weil jemand an der Volksbühne spielt und nicht im Winterhuder Fairhaus, macht der bessere Kunst. geht's um Kunst, geht's um Unterhaltung, geht's darum, was man, also worum geht's? Ja, geht's um, wer hat das höhere Einkommen, hat man mehr Drehtage, hat man mehr Follower auf Instagram? Also was ist der Maßstab?
Einkommen.
Ja, wenn es nur nach dem Einkommen geht, aber das macht ja, nur weil du mehr verdienst, machst du ja nicht die bessere Kunst oder bist kein besserer Unterhalter.
Das ist eine gute
Frage. Also, was ist das Maßstab? Und wenn du sagst, für mich ist man nur Schauspieler, wenn man eine staatliche Ausbildung hat und nur wenn man an staatlichen Häusern spielt, nur dann ist man Schauspieler. Ja, dann bin ich in den Augen von den Kollegen kein Schauspieler. Mhm. Wenn man aber sagt, du arbeitest in dem Handwerk, was du machst, du kannst auch vielleicht deinen Lebensunterhalt, noch nicht mal das, weil es gibt so viele gute Kollegen, die sind grandios, die spielen auch, aber in kleineren Produktionen und sind nebenbei noch am Hasseln, um ihre Miete zu bezahlen.
Ja, das ist
und weil einfach
erschreckend.
Weil die Kulturbranche einfach so schlecht bezahlt ist, das sind in meinen Augen trotzdem Schauspieler. Also
Ja, ich hab mich, wir hatten uns ja letztes Jahr getroffen in Berlin beim, das war glaube ich der Deutsche Schauspielpreis,
ja.
Da habe ich mit 2-3 Leuten auch mal darüber unterhalten und es ist erstaunlich, wie ohne Namen zu nennen, was es für sehr, sehr bekannte Schauspieler gibt, die sagen, finanziell macht das, ist schwierig.
Ja, es ist in Deutschland
verdienst. Wo man denkt so, hä, kann doch gar kein Problem sein, du bist doch mega Fame, Alter.
Ja, darum geht's nicht. Es geht nicht darum. In Deutschland verdienst du als Schauspieler zu viel, um aufzuhören, aber zu wenig, um zu überleben. Es ist einfach so. Also die Drehtage sind gut bezahlt, aber du drehst einfach zu, man dreht einfach zu wenig. Mhm. Also nicht jeder, aber das ist eine schwere Industrie und deswegen musst du das Glück für dich als Spieler nicht in den Drehtagen, nicht in der Bezahlung, sondern in deiner Arbeit finden. Also wenn dir der Job Spaß macht, dann bist du Schauspieler.
Ja, dann läuft's auch, ne? Also das meistens oder häufig läuft es dann ja doch auch.
Ja.
Und wie gesagt, Glück und Kontakte muss man dann auch haben. Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat. Und du musst wahrscheinlich auch viel einfach zu Castings rennen, ne? Und dich Klinken putzen, wie immer. Jeder Vertriebler.
Ja. Du hast eine Agentur, die übernimmt Teile des Vertriebs, aber letztendlich musst du, also du musst dich selbst, also das ist schwierig, du musst es nicht, aber wenn du
glaubst, dass die Agentur alles macht, dann
genau, dann musst du selbst noch anfangen.
Wie beim Steuerberater, ja. Wenn du glaubst, dass der den Steuern berät.
Der arbeitet ja auch fürs Finanzamt,
gefühlt.
Nee, du musst selbst wissen, was, also ja, Steuern ist auch so ein Thema.
Ja.
Also es ist schwierig, weil es ist nicht jede Karriere ist, das ist keine Blaupause, du kannst nicht sagen, das ist...
Zahnschauspieler kriegen Künstler nicht günstigere Steuern in Deutschland? Ich dachte immer, Kunst und ist
so
günstiger besteuert.
Ja, das ist richtig. Mit 7% anstatt mit 19%. Aber auf der anderen Seite, wenn du angestellt bist als Schauspieler, dann wirst du ja ganz normal, wird dein Einkommen ganz normal.
Ja, du zahlst ganz normal Einkommenssteuer.
Genau.
Hast keinen günstigeren Satz dafür.
Nee, aber wenn du freischaffend bist, was eigentlich nicht geht, wenn du Schauspieler bist, weil du weisungsgebunden bist. Also als Schauspieler nimmst du ja die Weisung von der Regie.
Das ist ein bisschen Scheinselbstständigkeit, so, ne?
Ja, deswegen wirst du immer angestellt, festangestellt, weil das kann, genau, für den Zeitraum des Projekts. Ich weiß jetzt gar nicht wann, es gibt Ausnahmen, wo du auch freischaffend als Schauspieler tätig sein kannst und dann ist es mit 7% besteuert. Rettet jetzt auch nicht jeden den Arsch.
So. Die Gastronomie rettet das ab 1.1. komplett.
Natürlich. Der läuft
richtig rund.
Ja, genau. Ja, dann geht es wieder auf.
12% mehr in der Kasse.
Ja.
Zu deinem Markenkern gehört ja auch scheinbar, ich habe mir ein bisschen Instagram angeguckt, viel Körper zeigen, ne?
Ja, und
ja, ich fand's schon auffällig. Ich meine, man muss,
ja, aber
man,
ist,
man
das
muss
ist ja
man
nur,
muss
wo dein Fokus drauf fällt.
Man muss, man, ja, okay, aber sorry, wenn man auf deine Instagram oder deine Veröffentlichung guckt, es gibt, ist kein Fokus, das ist
das
einfach
stimmt
sehr,
gar
sehr viel.
Nicht. Wenn wir jetzt die letzten 50 Posts angucken, sind vielleicht 10 davon.
Faktencheck, das werden wir nach dieser Sendung machen und dann werde ich das nochmal.
Wie viel davon oberkörperfrei sind? Gut, einige davon sind auch ohne Hose, aber.
Das habe ich nicht gesehen.
Also deine Recherche lässt auch zu wünschen übrig.
Ja. Okay, vielleicht verstehen wir unter ohne Hose was Unterschiedliches. Aber es ist ja auch nicht, also es ist ja, Entschuldigung, nicht, dass es einen falschen Hals kommt. Ich will gar nicht, dass
Nein.
es ist gar nicht. Es ist ja so, wenn man so aussieht, dann muss man es ja zeigen, weil es ist einfach sehr, sehr schön. Du bist ja, ich will nicht sagen von Gott gesegnet, aber du bist ja ein fleißiger Junge. Das sieht
Gott
man
habe
ja
ich im Fitnessstudio noch nicht gesehen.
Noch nicht gesehen.
Nee,
ne?
Also
und der sagt dir auch nicht, was du essen sollst.
Nee,
ne?
Ist so.
Aber ist schon ein wichtiger Teil, ne? Also von der
Ja, also ich mache ihn zu einem wichtigen Teil. Ja. Weil ich also A, Spaß dran habe, ins Fitnessstudio zu rennen und B, aber auch merke, dass ich damit ein Rollenprofil erfülle, das gesehen werden muss oder das auch Teil einer Geschichte ist. Weißt du, der gut aussehende Liebhaber oder der Typ, der halt auch mal sein T-Shirt ausziehen kann und so. Also das gepaart mit Schauspielskills ist
aber
in
das
Deutschland
sorgt natürlich auch dafür, dass man wahrscheinlich sehr viel, ich will nicht sagen reduziert wird jetzt auf Sex, aber da fliegt schon die eine oder andere Telefonnummer mehr, glaube ich, dann bei dir rüber als bei jemandem, der das nicht so
zeigt. Ich habe keine Vergleichswerte.
Aber willst dich jetzt auch nicht beschweren?
Nee, aber nee, das die Kunst ist dann eher, sich die Leute, also charmant Grenzen aufzuweisen. Das ist natürlich, dass du wirkst durch Social Media sowieso sehr nahbar, dann lässt die Leute sehr nah ran. Ja. Optisch natürlich auch und das ist vielleicht attraktiv und viele denken dann, oh ja,
gehört
jetzt,
mir.
Jetzt meins.
Ja.
Das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall.
Verdammt.
Ja, okay, damit ist der Podcast hier vorbei. Ja, Lukas, schön, dass du da warst.
Tschüss. Tschüss. Kenne ich natürlich von vielen anderen auch, die das erzählen und Preis des Ruhmes, ne? Deswegen trägst du heute auch, obwohl es draußen sehr bewölkt ist in Hamburg, Sonnenbrille, würde ich wahrscheinlich nicht so erkennen.
Genau, weil die auch so viel verdeckt. Nee, die Sonnenbrille habe ich einfach nur als modisches Accessoire dabei, weil die so toll zu meiner Hose passt und ich die einfach mag. Und der immer brennende Optimismus in mir.
Die Sonne kommt noch raus.
Jetzt kommt die Sonne noch mal raus. Das ist eh immer eine gute Lebenseinstellung.
Wobei, ich muss fairerweise sagen, wir hatten 2025 war in Hamburg ein grandioses Jahr. Wir hatten so viele Sonntage. Es wird ja immer wieder gesagt, in Hamburg ist immer so viel Schietwetter. Wir hatten fast gar keinen Regen. Der November war großartig.
Da machen
Dezember
wir nochmal einen
Faktencheck,
denn ich glaube, das ist eine Lüge.
Gestern hat die Sonne noch geschienen.
Das stimmt, ich habe es gesehen.
Ja. Ich glaube, wir kommen mal zum nächsten Wein.
Jetzt habe ich hier ganz großzügig nachgeschenkt.
Ja, du hast so einen kleinen schwarzen Becher da stehen.
Ah.
Der hilft dir, falls du nicht alles austrinken willst.
Ich dachte schon, wir trinken noch Tee später. Kaffee. Nee, das ist so ein kleiner Schluck, lasse ich noch übrig.
Nee. Aber wenn ich die nächste Flasche hole, kannst du vielleicht mal was sagen zu eurem Stück, dass ihr jetzt gerade noch für, ich glaube, 2 Wochen in Hamburg aufführt, mit dem ihr aber sonst auch immer unterwegs seid.
Ja.
Und was mich daran vor allen Dingen interessiert, ist, wie schwierig ist das, Beziehung zu führen, wenn man so viel reist?
Ah ja, okay. Um auf den ersten Teil der Frage zurückzukommen, ist das Stück Eingemeiner Trick, bei dem Marion Kracht Regie führt, seit 5 Jahren auf Tour. Also wir tun,
tolle Frau.
Tolle Frau, ja. Diese Trombuschs, wer es noch kennt, Traumschiff und einfach eine tolle, tolle Kollegin, die mit diesem Stück ihr Regiedebüt gefeiert hat. Also wir waren das erste Stück, bei dem sie als Regisseurin tätig war. Vor 5 Jahren inszeniert und seitdem Deutschland, Österreich auf Tour. Und wir haben jetzt das Glück, am Winterhuder Fährhaus zu spielen, noch bis zum 11. Januar. Und damit kommt das Stück zum ersten Mal auch so richtig an. Vorher waren wir so ein kleiner Wanderzirkus, der wirklich gereist ist, gespielt, abgebaut und am nächsten Tag in eine neue Stadt. Da waren wir wirklich teilweise 500 Kilometer zwischen den Aufführungen unterwegs und das innerhalb von 24 Stunden. Das ist schon knackig. Und jetzt sind wir hier in Hamburg und es fühlt sich ein bisschen an wie zu Hause. Das Stück kann auch ankommen. Ich merke das auch an uns Spielenden, dass wir entspannter sind und das Stück nochmal ganz neuen Wind bekommen hat und nicht so zwischen Tür und Angel, sondern wirklich gesetzt gespielt ist. Das war schon an der Premiere so und das zieht sich jetzt einfach weiter, dass wir hier wirklich angekommen sind. Und es ist ja nicht nur mit dem Stück so, dass ich viel unterwegs bin, sondern auch für alle anderen Projekte ist mein Job nie direkt vor der Haustür. Dann ist mal ein Dreh in Köln, dann ist eine Moderation in München. Also ich bin einfach viel
aber
unterwegs.
Aber du wohnst
In Köln gerade.
Ah ja, okay.
Für ein anderes Projekt. So, und mein Mann wohnt in Mannheim. Dort hat er seine Hautarztpraxis. Mhm. Und wir haben schon immer, und wir kennen uns schon 15 Jahre, sind seit 12 Jahren zusammen, nie zusammen gewohnt. Außer zu Corona. Da war nichts mehr mit Reisen für mich. Er konnte weiter arbeiten und auch die Zeit zusammen, die wir dann da 2 Jahre in seiner Bude verbracht haben, hat uns zusammengehalten, woraufhin er mir einen Antrag gemacht hat und wir dann 2023 geheiratet haben.
Nice.
Und ich glaube, eine geheime Zutat für dieses Glück ist, dass ich so viel unterwegs bin. Ja. Das klingt vielleicht witzig, aber es ist so. Dadurch haben wir keine Routine, wir haben keinen Alltag. Also in diesen ganzen 10 Jahren, in denen wir, oder 12 Jahren, in denen wir zusammen sind, war kein Tag, außer vielleicht zu Corona, wie der andere. Es muss immer geplant werden, es muss immer organisiert werden. Wir müssen immer kommunizieren, was, wo, wie sieht es gerade aus, bei uns terminlich, aber auch emotional. Und dann Räume für die Beziehung schaffen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Geheimrezept.
Aber es ist schon so, dass wenn du jetzt unterwegs bist, dass er auch mal vorbeikommt und sagt, hey, wir sehen uns, so organisiert ihr euch wahrscheinlich.
Natürlich, ja. Und andersrum ist es jetzt auch nicht so, dass ich immer on Tour bin, sondern gibt dann auch mal Strecken.
Freie Tage.
Ja, zwischen den Projekten. Ich arbeite jeden Tag, aber ich bin nicht jeden Tag irgendwo gefragt, dass ich sage, da gibt es eine Vorbereitung, eine Nachbereitung oder auch einfach mal Leerlauf. Und die Zeit verbringen wir dann zusammen. Oder wenn ich jetzt wie hier in Hamburg bin, und zwar an Silvester hier, dann ist er dafür hierher gekommen. Das ist natürlich schon ein Luxus, ne, so dass wir sagen können, wir haben 2 Haushalte oder wir haben aber auch keine Kinder und dann ist halt das, dann ist das unsere Beziehung ist unser Baby.
Nice. Mhm. Und an diesem Reisen gibt es was, wo du sagst, boah, das ist wirklich das Pain in the Ass, das nervt mich am allermeisten.
Ja, dass ich oft Unterhosen vergesse. Das ist so. Du solltest es nicht glauben, ich reise seit 20 Jahren und es gibt trotzdem noch mal Momente, wo ich einen Koffer aufpacke im Urlaub und denke, Unterhosen vergessen.
Ja.
So nervig.
Ja, ich kenne das.
Ja, und also, weil das ist doch basic. Du packst erst die Unterhosen und dann die Socken ein und dann den Rest. Nee. Dann ist der Kopf ganz woanders, die sind eh noch in der Waschmaschine und du musst sowieso gleich weiter, zack, 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 los und immer das Gefühl, ach, irgendwas habe ich vergessen, ja.
Ich bin irgendwann, ich habe natürlich immer im Außendienst gearbeitet und ich habe irgendwann angefangen tatsächlich eine Liste zu haben, wo Leute dann einfach schon auch, haha, wieso machst du eine Liste? Aber wenn du eine Checkliste hast, vergisst du halt nichts.
Das sieht dir überhaupt nicht
ähnlich. Ja, aber irgendwann geht es dir auf die Nerven, wenn du, gerade wenn du spät im Hotel ankommst, alles dazu, dann sagst du, ach, ich habe keine Zahnbürste eingepackt.
Zahnbürste
genau ständig drin. Vergessen. Ja. So, ne? Mhm. Und dann, wenn du Glück hast, hat das Hotel eine Rezeption und hat was da, manchmal nicht, dann musst du irgendwie durch die Stadt irren und irgendwie noch einen Kiosk finden. Und das ist.
Kennst du das, ne?
Ja, das kenne ich sehr, sehr gut. Und mich hat, glaube ich, immer am meisten genervt Hotels.
Witzig, ne? Man sagt immer, ja, man macht sich dann schön dort und hin und her, aber Hotels sind so nervig. Nee,
total. Vor allen Dingen, also ich habe meistens bei Kunden geschlafen und habe dann immer versucht, und das mache ich auch heute tatsächlich noch, immer das gleiche Zimmer zu kriegen. Mhm. Weil wenn du irgendwann nachts denkst, du gehst auf die Toilette und stehst auf dem Flur und du hast nichts an, dann passiert dir das, das mir zweimal passiert und seitdem
das ist, jetzt nicht das so ist zumindest die offizielle Geschichte, meine Damen und Herren.
Es sehen einen nachts um 3 ja nicht so viele Leute.
Ja.
Aber ja, das ist Hotels, witzig.
Aktuell finde ich Hotels noch nicht so schlimm, nur Hotelfrühstück. Weil du denkst dann immer, dann lässt es dir gut gehen, aber diese Hotelfrühstücke sind oftmals eine Vollkatastrophe. Billige Aufbackbrötchen.
Schlimm.
Kauf doch bitte gescheite Brötchen. Das ist mein Appell an alle Hotelleitenden da draußen.
Aber der Wareneinsatz, es kostet dann noch 20 Cent mehr, das Brötchen.
Scheiß drauf, dann brauchst du nicht, dann verzichte auf irgendwas anderes. Also ich brauche keine 15.000 Aufstriche und irgendwie eine Nutella-Maschine oder Kaffee und gute Brötchen.
Ja.
Mehr braucht es nicht.
Ja, ja.
Aber daran scheitert es schon oft.
Ja, das ist leider tatsächlich, ich muss sagen, Frühstück ist ganz oft, kommt aufs Hotel natürlich an, aber ganz oft eine Katastrophe.
Ja, und, natürlich.
Ich frühstücke meistens außerhalb.
Verstehe ich.
Ja. Geh zum Bäcker.
Ja.
Hol mir ein Brötchen und einen Kaffee.
Ja.
Ich kann auch morgens nicht so ausladend essen, sage ich mal so.
Auch ich schon.
immer.
Gut, eigentlich immer.
Und manchmal reicht mir einfach ein Brötchen oder ein Müsli oder sowas.
Ja.
Aber
dafür dann 30 Euro bezahlen, ist natürlich auch unbedingt. Also im Hotel, ne?
Ja.
Muss dann auch nicht sein.
Wenn du 200 Tage im Jahr reist, dann.
Ach du meine Güte.
Sind das halt 6.000 Euro?
Ja.
kannst ja überlegen, ob man das so macht oder anders. Ja. So, ich habe noch einen Wein mitgebracht.
Ich bin gespannt. Yay. Wenn du sagst, exotische, geht es dann nur um die Reben oder?
Naja, also Auxerrois ist ja schon mal eine Rebe, die man nicht so oft trinkt.
Das ist wahr.
Aussprechen.
Noch weniger.
Noch weniger. Und jetzt haben wir einen Wein, der heißt Claresqûr. Claresqûr ist, heißt so viel wie hell-dunkel.
Mhm. Auf welcher Sprache?
Französisch. Aha. Und kommt von Château de Calavon aus der Provence. Ist ein Blanc de Noir, also ist ein Weißwein aus dunklen Rebsorten. Mhm. Ist gekeltert aus Grenache Noir. Und haben die, das ist jetzt der Jahrgang 24, das ist der erste Jahrgang, den die gemacht haben. Da sind nur 4000 Flaschen von produziert worden. Also ist wirklich eine kleine Produktion. Und ja,
let's have a look. Auf jeden Fall. Let's have a sip. Ich mag das. Da passiert viel. Der hat so was Kühles da noch.
Der hat was Kühles, so ein bisschen was von Eisbonbon.
Ja, ne? Ich wollte es nicht sagen, weil ich hatte schon wieder Sorge, dass mein Pfefferminz-Dings, das ich vorher gehabt habe.
Du kannst alles sagen.
Nee, aber doch. Ich war ja vielleicht ein bisschen beeinflusst, aber...
Nein. Man darf alles sagen bei Wein. Mhm. Und er hat aber auch so eine leichte, so eine Spiciness, so eine leichte Schärfe.
Am Anfang, ne?
Ja, am Anfang.
Und das ist richtig cool. Mhm. Es kommt von
da
diesem,
passiert echt viel.
Diesem Würzigen zu dem Kühlen. Toll. Das ist traumhaft. 4000 Flaschen nur. Das ist
ja, natürlich. Ja, jetzt im zweiten Jahrgang werden die ein bisschen mehr hoffentlich produzieren.
Mhm. Auch ein cooles Etikett.
Genau, das ist so wie das Etikett soll quasi so einen Sternenregen darstellen. Ne?
Ja. Cool. Das wird auch oft unterschätzt. Etiketten.
Ja. Weil
viele kaufen halt nach Etikett ein, ne? Also habe ich gehört.
Ist so, ja, ganz viele Leute kaufen nach Etikett im Supermarkt oder im Weinfachhandel.
Worauf achtest du beim Etikett?
Ich gucke,
Du guckst gerade
nicht aufs Etikett.
Blind zu.
Nee, das nicht, aber sagen wir so, ich gucke mir nur an, was ist das für ein Weingut, was ist das für eine Region, was ist für eine Qualitätsstufe. Also, wenn ein Etikett besonders schön ist, würde ich es tendenziell schon mal stehen lassen, weil das tendenziell viel für Marketing spricht und wenig für Inhalt.
Ah, ja. Ja, es ist ja.
Die besten Weine haben meistens die hässlichsten Etiketten.
Oh.
Ja.
Das ist, habe ich jetzt so noch nicht erforscht, aber ich verstehe den Gedankenansatz dahinter.
Also das Ding mit den Etiketten ist halt, die Winzer machen jedes Jahr ihren Wein, dann kommt der Winter, dann haben sie nichts zu tun, dann was machen wir? Wir machen mal wieder Etiketten und dann ändern die ständig ihre Etiketten, sodass es auch für Konsumenten oft schwierig ist. Gerade wenn die stark sich wandeln, sich dran zu erinnern und Etiketten ist, du fragst 10 Leute und kriegst 10 Meinungen. Ja. Deswegen, du wirst das bei eurem Prozess ja auch irgendwie mitgemacht haben, das, was es alles gibt. Und Etikettengestaltung ist einfach wahnsinnig schwierig. Aber mich rufen natürlich auch oft Leute an aus dem Freundeskreis, die sagen, oh, du hattest mir diesen Wein gegeben. Ich sage, welchen? Ja, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ich sage, wie sah der denn aus? Der hatte so ein weißes Etikett.
Ja, gut. Alter. Okay, gut.
Was willst du von mir?
Ja, ja deswegen. Also, genau.
Also das finde ich tatsächlich auch ein schönes
das
Etikett.
Cool, ne?
Ja. Das ist wie so eine langzeitbelichtete Aufnahme von so einem Sternenhimmel.
Und dann ist es der Name so ein bisschen erhaben noch. Ist nicht zu viel, aber trotzdem passiert da was. Mhm. Cool, gefällt mir.
Ja.
Auf der Flasche und in der Flasche. Sehr schöne Auswahl.
Am Ende musst du dir deinen Liebling aussuchen. Das habe ich dir nicht erzählt vorher, ne?
Ach, das ist doch
Aber das wirst du hinkriegen. Ach.
Ja, Entscheidung treffen, das ist eine meiner Stärken.
Bei ein genialer Trick.
Gemein.
Ein gemeiner Trick.
Ein gemeiner Trick.
Genialer
Trick.
Ja, genial ist man irgendwie auch.
Genial ist du hast es ja gesehen.
Da musst du, beziehungsweise ihr alle, müsst euch ja quasi den kompletten Text für quasi 2 Stunden merken, so, ne?
Ja.
Und wie oft kommt das vor, dass man was vergisst und improvisiert?
Mhm.
Und wie gefährlich ist das, weil das dafür sorgen kann, dass die anderen brutalen Lachanfall kriegen.
Ja, es ist alles andere als witzig, wenn der Kollege seinen Text vergisst. Das ist eher so Panik.
Ja, ist das so?
Ja, natürlich. Weil das ist ja, das Theaterstück ist 2 Stunden oder 1,5 und wenn da irgendwas nicht sitzt, wie es sitzen sollte, sei es eine Requisite, sei es irgendwas anderes, dass der Zuschauer das nicht merkt und man selbst da irgendwie cool rauskommt, das ist brutalst anstrengend. Und deswegen ist man nicht von einem Lachanfall, sondern die Konzentration ist an. Das ist so ein bisschen wie eine Gefahrensituation, dass man eher so Fight-or-Flight-Modus hat und sich wirklich die Pupillen weiten sich, alles wird so ein bisschen langsamer gefühlt und man guckt nur irgendwie wieder dorthin zurückzukommen, dass alle wieder wissen, wie es weitergeht. Das passiert manchmal aus Versehen, manchmal absichtlich. Ja. Und wenn das aus Versehen passiert, ist das alles andere als witzig.
Also ich habe ja nach Weihnachten mir das angeguckt, jetzt letztens vor Silvester kurz. Also als du aufgestanden bist vom Sofa und gegen den Tisch gelaufen bist, das war
Absicht.
Alles klar, ich hab's verstanden.
Nee, das passiert. Das ist ja noch eine Kleinigkeit. Also ich konnte danach ja weitergehen. Aber es ist mal so, das ist gerade, wenn das Stück noch frisch ist und oftmals wiederholen sich so ein paar Dinge, die wichtig sind, damit der Zuschauer mitkommt. Und ich erinnere mich an eine Situation, wo meine Kollegin und ich auf der Bühne standen und wir gemerkt haben, okay, fuck, nee, wir haben gerade was Sauwichtiges übersprungen, weil wir so einen Block, wir müssen wieder zurück. Und da musste ich richtig konzentrieren, dass man, ohne sich abzusprechen, doch wieder auf einen Nenner kommt. Und das ist eigentlich auch der Reiz an dem Ganzen. Das sind so Situationen, dann gibt es andere Momente, wo, das ist mir auch gestern passiert, ich so gebannt war von dem, was auf der Bühne passiert. Ich bin hinter der Bühne und dann gibt es so ein paar Sachen, die ich Sachen runterwerfe, die hinten passieren und so. Und ich war so gebannt von dem, was die auf der Bühne gemacht haben, dass ich meinen Einsatz verpasst habe. So, das passiert auch. Das sind dann Kleinigkeiten, das ist nicht weltbewegend, aber einmal habe ich auch meinen Auftritt verpasst, also, weil die Kollegen vorne, das war so super und ich dachte mir, was labern die denn jetzt? Ich genauer hingehört, das steht überhaupt nicht im Drehbuch. Ich so, muss ich raus? Oh Gott, ich muss raus. Ich hätte schon längst draußen sein müssen, aber ich war einfach zu sehr im Kopf, hab drüber nachgedacht, was die gesagt haben, weil mir das so gefallen hat. Und dann mussten die improvisieren, weil ich hätte wieder reinkommen müssen und war aber nicht da. Also haben die rumgeeiert. Das hat mich dann noch mehr irritiert. Das ist halt live. Und das ist das Schöne am Theater, dass nicht jeder Abend ist wie der andere. Das heißt, wenn du dir das Stück jetzt noch 5-mal anguckst, siehst du gefühlt 5 andere Stücke. Mhm. Denn es sind immer Nuancen, die dann den Abend besonders machen.
Aber beim Film oder Fernsehen musst du vermutlich deinen Text immer nur, also relativ wenig Text lernen, weil man so
ja
dann eine Szene oder 2-3 Szenen dreht und das ist ja relativ easy so, ne?
Ja, das ist richtig. Das geht aber auch nur ins Kurzzeitgedächtnis. Hm. Dieses Theaterstück, ich glaube irgendwann, wenn ich...
Ich meine, ihr spielt das jetzt seit 5 Jahren.
Wir spielen das seit 5 Jahren. Ja. Das ist so im Langzeitgedächtnis gespeichert. Ich glaube wirklich irgendwann, wenn ich senil im Altersheim bin, habe ich das Gefühl, ich war früher mal Kellner und habe so eine Schmuckdesignerin. Das werde ich allen erzählen, weil ich das wahrscheinlich für echt halte. So. Und die Texte, die ich fürs TV gelernt habe, die sind wieder weg. Also es ist einfach so. Das ist so ein Kurzzeitgedächtnis. Um eine Relation zu haben, für einen Film, einen richtigen Kinofilm, drehst du an einem Tag 8 Stunden, da drehst du 3 Minuten, die du auf der Leinwand siehst. TV ist es so, dass wenn du eine Serie hast und das gut aufgezogen ist, da drehst du innerhalb von 2 Stunden, innerhalb von 30 Minuten 3 Minuten. Also viel kompakter.
Viel kompakter, ne? Ja.
Das heißt, das ist alles viel kompakter und Theater, das ist halt ein Abend. Dann spielst du innerhalb von 2 Stunden, 2 Stunden. So. Und dann musst du den Text halt wirklich präsent haben. Aber das ist Teil des Jobs. Also das ist so, wie wenn ich dich frage, woher, wie weißt du, wie die Weine schmecken? So, oder also woher weißt du, wie der Wein schmeckt? Und das ist einfach eine Erfahrungssache.
Erfahrungssache, lernen, üben, testen, dranbleiben. Ja. Immer wieder probieren.
Genau.
Ja.
Und also wenn man sich nichts merken kann, nicht jeder Mensch kann sich vieles merken, man macht es nur einfach viel zu selten. Selbst wenn es nur so 4 Zahlen sind, irgendwie im
für
Alltag.
Für PIN-Code.
Ja, für einen PIN, so, oh, was war das jetzt? Sie kriegen eine Nachricht mit 4 Ziffern, um sich zu verifizieren. Okay, 5, 7, 9, 5, 7, 9, 5. Dann gehst du in den nächsten Browser und hast die Zahlen wieder vergessen. Also wir sind einfach ein bisschen außer Übung. Und als Schauspieler, das ist das Schöne, macht man Dinge bewusster. Ich versuche mir auch zum Beispiel Namen zu merken, wenn sich Leute vorstellen, sich die Namen zu merken. Das macht man nicht, weil man so damit beschäftigt ist, oh Gott, gleich muss ich mich vorstellen und wo sind wir überhaupt und bliblablub, sondern einfach bewusst sagen, ah, okay, gut, und direkt in dem Moment eine Eselsbrücke bauen zu einer Person. Ja,
wie machst du das? Erzähl mal.
Das kommt ein bisschen drauf an, also wenn sich jetzt jemand vorstellt, ist mein erster Impuls, okay, welchen Timo kenne ich schon oder welchen Lukas kenne ich schon, weil das sind ja Verknüpfungen, die ich schon habe und dann versuche ich Verknüpfung zwischen der neuen Person und der alten Person herzustellen, zu sagen, ah ja, das sind die Großen oder das ist der, der so laut ist, weil der Lukas, den ich kenne, der labert so viel und der labert auch sehr viel. Und
Namen sind für mich eine Katastrophe.
Ja, nee, mach's nicht.
Ich versuche es wirklich, ich gebe mir wirklich Mühe. Und das Witzige ist, bei ganz wenigen Menschen ist es so, da habe ich den Namen sofort drauf. Mhm. Und bei manchen ist es so, ich gebe mir wirklich Mühe. Ja,
dann sind die nicht wichtig für dich. So bist du einfach. Das ist
eine pure Arroganz.
Ja, ist einfach nur Arroganz.
Sehr geil. Ja, jetzt haben wir ein neues Jahr. Gibt es denn spannende Pläne, über die man schon sprechen kann? Oder...
Also ja, also wenn es jetzt um den Job geht, ist es mit dem Theater, das spielen wir jetzt erstmal noch fertig bis Mitte Januar und wir kommen sogar im April, Mai wieder nach Hamburg und spielen nochmal den gemeinen Trick.
Ah, das läuft ja wirklich wie die Feuerwehr, ne?
Ja, das ist super. Also das Stück hat halt alles. Das hat Witz, das hat ein bisschen Sexappeal.
Das ein bisschen ist gut. Da sage ich jetzt nichts dazu, ich kann nur allen empfehlen. Ja, man muss sich sehr konzentrieren auf das Stück.
Das sagst du jetzt. Das sagst du jetzt.
Es ging gestern, als ich das da gesehen habe, das ging da schon einigen.
Zurück zum Thema.
Ja, zurück zum
Thema. Es ist spannend, es ist witzig, es hat diese was fürs Auge. Und es ist einfach eine tolle Unterhaltung für 1,5 Stunden und die wird da wirklich eine spannende Geschichte geliefert. Du musst ein bisschen am Ball bleiben, also du wirst auch gefordert. Du kannst aber auch, es gibt Momente, wo du loslassen kannst und das fehlt so ein bisschen auch in der heutigen Zeit. Gute Unterhaltung, ernst gemeinte Unterhaltung, wo die nicht einfach nur auf Trash oder cheesy aus ist, sondern den Zuschauern oder den Kunden auch ein bisschen was zumuten, denn die Leute können das eigentlich, die wollen das auch, die wollen ein bisschen gefordert werden und mit dem Stück haben wir eine gute Balance und das sehen jetzt die Leute, die entscheiden, wann und wo wir spielen dürfen. Das ist super. Also wir spielen noch ein bisschen im April und im Mai. Ich drehe auch noch ein bisschen, aber da darf ich jetzt auch noch nicht drüber reden.
Aber Film oder Fernsehen?
TV.
Ja.
Und dann ist es bei mir so, es ist jetzt nicht so, dass die
aber passiert auch vieles so relativ spontan, dass Leute sagen, hier, pass mal auf, nächste Woche.
Ja. Naja, nächste Woche nicht, aber Mallorca. So in 2-3 Wochen so im Vorlauf. Wenn es größere Projekte sind, viel länger Vorlauf. Ich bin jetzt auch in einer Stückentwicklung mit drin. Also wir entwickeln auch ein neues Theaterstück. Das ist jetzt relativ unspannend, weil es noch kein fertiges Produkt gibt. Aber für mich ist es sehr, sehr spannend, weil ich quasi von Anfang an einem Theaterstück dabei bin und wir so coole Elemente aus der Chemie mit krassen Effekten einbauen wollen, aber in einem schauspielerischen Kontext. Also nicht, wir machen Experimente und erzählen darüber, sondern das soll alles verbunden sein und das wird jetzt auch erstmal noch ein Jahr dauern, bis man da dann endgültig was sehen kann, aber das steht auch 2026 an.
Okay.
Guckst du Fragen?
Nee, ich bin total gespannt und frag mich gerade so, was so mit dem Thema so Netflix oder so ist. Da machen ja viele machen ja viel bei Netflix.
Ja.
Gibt ja ganze, gerade wenn man so Spanien anguckt, hat man das Gefühl, da gibt es so eine Schauspielergeneration, die gar nichts anderes mehr macht als Netflix. Ja,
natürlich. Problem, Deutschland.
Ja.
Denn wir hängen gerade in einem krassen Förderungsloch. Die ganzen Länder um uns rum, ob es jetzt Tschechien oder Österreich ist, die haben unglaublich gute Filmförderung. Und Deutschland hatte das mal eine Zeit lang. Deswegen war Deutschland unglaublich interessant für Produktionen aus Amerika. Die sind ja nach Babelsberg und Bavaria und haben da Blockbuster gedreht ohne Ende, weil es einfach Zuschüsse gab. Diese Förderung gibt es so nicht mehr. Und es gibt gute Ansätze, gute Entwürfe, Gesetzentwürfe, die quasi Streamer verpflichtet, einen gewissen Anteil auch in den Ländern auszugeben, in denen sie es erwirtschaften. Also Deutschland ist ja für Netflix ein Riesenmarkt.
Klar.
Aber die geben das Geld halt hier nicht aus, weil sie es nicht müssen. So, und das, da ist ein bisschen das Land gefordert, dass man sagt, okay, Leute, ihr greift hier Gelder ab, dann müsst ihr aber auch einen gewissen Anteil hier wieder.
Ja, würde Trump ja quasi auch so machen.
Ja, und Deutschland halt nicht. So, und dann gibt's.
Aber wie ist das, wie läuft das mit so Filmförderung, habe ich mich immer gefragt. Ja. Wenn boah, jetzt ein Film jetzt eine Förderung bekommt, muss er die, wenn er dann erfolgreich ist, auch wieder zurückzahlen oder ist das wie Zuschuss?
Boah, also da gibt's verschiedenste Modelle. Also da bin ich jetzt auch nicht, das ist ja schon wirklich
stark politisch. Weil man ja eigentlich sagen muss, ist politisch, aber ist ja auch was Wirtschaftliches. Also ich sag mal so, der Bäcker an der Ecke kriegt ja auch keine Förderung, keine Bäckerförderung. Also könnte
aber
man der
wird sagen, anders subventioniert wahrscheinlich. Mehl wär wahrscheinlich viel teurer, wenn es keine, also ich, wenn die Landwirtschaft nicht
subventioniert. Ja, okay, Bäcker ist ein schlechtes Beispiel, aber der Unternehmer an sich kriegt ja nicht automatisch eine Förderung. So, deswegen ist immer so meine Frage, da werden ja Warner und Co. und wie sie alle heißen, die sind ja alle so groß, sie verdienen alle Milliarden. Mhm. Warum sind die nicht in der Lage, selber sowas aufzubauen? Aber natürlich verstehe ich, dass die das machen, aber dann irgendwo anders.
Na, es geht ja nicht nur um Warner und Co., sondern und Warner und Co., die würde man auch mit an Land ziehen. Es gibt ja auch super viele deutsche Produktionsfirmen, die international erfolgreich sind. Die UFA hat ja jetzt Maxton Hall produziert für Amazon Prime.
Gottes Willen. Nee, also du bist ja prädestiniert, da mitzuspielen eigentlich.
Ja, so, aber weißt
und
du, das ist
der
ja...
Der Bursche sieht ja auch scharf aus, aber das auch alles. Okay, der ist bestimmt schon, total nett und so, ne? Aber das ist ja, ich habe wirklich mir Mühe gegeben, ne? Ich konnte nicht mal die erste Folge gucken, weil es so...
Hast du dich schon mal testen lassen? Das ist scheint, du bist...
Worauf? Ja. Auf Alter, oder?
Nein, du bist stark abgelenkt, wenn Jungs oberkörperfrei
sind. Nee, der ist ja in der Folge gar nicht so viel oberkörperfrei, aber der ist einfach extrem hohl.
Also ach so, ist einfach, ja, der ist viel zu hohl. Ich glaube, der ist
nein, ganz nee, clever. Ich meine nicht ihn, sondern diese, so, die alles, Figur, alles. Die ganze Serie ist...
Aber es funktioniert. Naja, egal. Also,
das ist ja so spannend, die Frage, wer guckt das? Sehr viele Jugendliche wahrscheinlich. Ne?
Also, ich habe es nicht gesehen.
Nee, also ich am Ende jetzt auch nicht.
Ja. Aber ich habe es natürlich mitbekommen und boah, das ist jetzt eine stark politische Frage. Warum soll Kunst oder Unterhaltung gefördert werden und andere Dinge nicht? Aber es ist ja nicht so, dass man nur Kunst und Kultur fördert. Im Gegenteil, es wird ja krass andere Industriezweige viel mehr gefördert, wie die Autowirtschaft, wie warum kann man nicht mal ein bisschen mehr Fokus auf Film und Fernsehen oder die Produktionslandschaft werfen, wie die andere Industrie? Denn es sind so viele Leute beschäftigt in der Unterhaltungsbranche, nicht fest, sondern viele Freie auch. Mhm. Und das ist ein riesen Wirtschaftszweig in Deutschland, der krass, also und nicht nur ein bisschen, sondern wirklich aufs Übelste vernachlässigt wurde. Gerade im Vergleich mit Europa, wir kacken gerade voll ab. Und es gab drei Säulen, auf der die neue Förderung hätte basieren sollen. Und jetzt werden die nach und nach weggestrichen. Und das so funktioniert's nicht.
Witzig, dass ihr da lobbymäßig scheinbar nicht so gut aufgestellt seid, wie zum Beispiel die Verbrennerindustrie.
Ja, aber da gibt es zum Glück ein paar Lobbyverbände, also und die sind aber leider viel zu klein. Also in Deutschland für Schauspielende gibt es ja den BFFS, den Verbund für Bühnen, Film- und Fernsehschauspielende, Synchronsprecher. Aber das kannst du nicht mit Amerika vergleichen. Das ist ja die Lobby oder die, wie heißt das? Jetzt stehe ich voll auf dem Schlauch. Naja, auf jeden Fall der Verband so groß, dass die sagen, nee, wenn die, wenn ihr müsst Leute nehmen, die bei uns Mitglied sind, weil sonst drehen die nicht. So, und dann richten sich die Produktion wirklich nach den Schauspielenden, egal wie klein oder wie groß die sind. Und hier in Deutschland kann man uns wie so Showponys durch die Manege ziehen und wirklich alles machen und sagen, nee, ist eine Sondergage, deswegen gibt's jetzt nochmal 300 Euro weniger. Und das wäre in Amerika niemals möglich. Die Produktionsallianz wiederum, das ist quasi der Verband für die Filmschaffenden, jetzt nicht die Schauspielenden, die sind gut. Die sind sehr, sehr gut aufgestellt. Aber es ist natürlich ein Kampf gegen Windmühlen. Du musst immer, immer, immer dranbleiben, weil es aus anderen Industriezweigen einfach viel wärmer bläst als jetzt aus unserer Unterhaltungs- oder Film-Fernsehindustrie. Ja, da hat eine Autoindustrie einfach andere Hebel.
Ja, es ist verrückt. Und da arbeiten nicht so viele Menschen.
Da arbeiten nicht so viele, ja, das stimmt. Aber das macht natürlich ist es wichtig für die deutsche Wirtschaft, dass Autos gebaut werden. Aber auf einem Bein lässt sich schlecht stehen.
Das ist so.
Deswegen hatten wir jetzt schon den zweiten Wein.
Ja. Und ich glaube, wir gehen jetzt auch direkt mal zum dritten über. Ich habe den schon vorbereitet.
Sehr gut. Sehr, sehr. Ich bin sehr gespannt, was du vorbereitet hast, denn deine Auswahl war sehr gut. Der sieht rot aus.
Ja, der sieht sehr rot aus.
Sind nur die Flasche schon. Das ist auch witzig, so Flaschenformen, über die man sich auf einmal Gedanken machen muss.
Ja, ihr habt, wenn ich mich richtig erinnere, so eine Schlegelflasche, so eine längliche, ne?
Ja. Mhm. Ich fand die nämlich schön.
Ja. Das ist sie bestimmt auch. Sie ist nur wahnsinnig unpraktisch.
Die ist viel zu hoch, ne?
Ja, ja. Passt in ganz viele Kühlschränke nicht rein. Lässt sich nicht gut lagern, auch liegend nicht gut so gut lagern wie diese Burgunderflaschen. Ja. Heute haben wir drei Burgunderflaschen. Ja, Geschmackssache, aber
ja. Naja, es gibt ja so genau, wie du sagst, Burgunderflaschen, dann gibt es natürlich Boxbeutel, wo man...
Ja, das ist ja eine Vollkatastrophe.
wo man nur so ein paar spezielle Weine drin lagert, aber ich habe jetzt sofort gesehen, dass das ein Rotwein ist, aber das lag auch schon am Etikett wiederum.
Genau, wir haben jetzt ein St. Magdalena vom Wassererhof aus Südtirol.
Ist St. Magdalena die Rebsorte? Nee,
ist ein Ort. Ah. Und die Rebsorte ist hauptsächlich Vernatsch. Mhm. Und ein bisschen Lagrein ist da drin. Lagrein ist eigentlich so die berühmteste Rebsorte, würde ich sagen, aus Südtirol.
Okay. Noch
macht sehr dunkle Weine. Nein.
Ich trinke aber auch nicht so gerne Rotwein.
Ah, okay. Ich habe mir das fast gedacht. Ich war mir nicht so sicher und dann dachte ich, ja, Rotwein ist bestimmt nicht so sein Ding. Bring mal einen mit, dann kann das populär. Der ist aber relativ, würde ich sagen, leicht zugänglich.
Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, der ist jetzt auch nicht so krass dunkel.
Nee, genau.
Also
relativ heller Wein.
Ja. Ja. Also ich sehe den Boden noch.
Und ich finde, wenn man da jetzt reinriecht, was du vorhin über den Weißwein gesagt hast, mit dem Glühwein.
Ja.
Das, finde ich, habe ich so ein bisschen Anmutung jetzt. Riecht aber delikat.
Oh, wow. Ich trinke ja lieber weißen Glühwein. Deswegen hatte ich die Assoziation eher dort. Aber der ist ja phänomenal.
Der hat halt ganz wenig Tannine, ganz milde Tannine. Die Gerbstoffe sind ganz weich.
Ja. Der hat ja einen super Trinkfluss für einen Rotwein.
Und tatsächlich glaube ich, wenn man den in so einem schwarzen Glas hätte, wäre es schon schwierig zu erkennen und zu raten, ja, ist das wirklich weiß oder rot. Mhm. Und
ja, das könnte auch ein super gereifter Weißer sein.
Es ist ich würde sagen, es ist ein Rotwein für Leute, die nicht gerne Rotwein
trinken. Ja, ich finde den super.
Ja.
Hast du gut ausgesucht.
Frag mich. Ja gut, irgendwas muss ich auch können.
Ja.
Wird eh schon immer in Frage gestellt, was kann ich eigentlich? Herrlich. Jetzt spielst du noch bis übernächste Woche hier in Hamburg und kommst im Mai wieder. Ja. Würdest du sagen, Hamburg ist deine absolute Lieblingsstadt in Deutschland?
Nein.
Bitte.
Ja, sorry.
Ich glaube, es hackt.
Nee.
Das ist aber selten. Also Hamburg, es gilt schon als die schönste Stadt.
Ja, schön ist sie, aber es ist nicht meine Lieblingsstadt.
Aber was ist deine Lieblingsstadt?
Ich glaube, Köln.
Ah, Köln. Ich sag mal so, Köln ist nicht so schön.
Absolut hässlich.
Aber die Kölner.
Mhm.
Ich freue mich jetzt schon so auf Karneval.
Bist du Karneval? Warte, jetzt bin ich total verwirrt. Du wohnst hier in Hamburg und magst Karneval.
Wir fahren jedes Jahr zum Karneval.
Ich bin sprachlos.
Also
in Berlin ist es ja kein Thema. Du merkst nicht, ob der 11.11. ist oder ob gerade Fastnacht gefeiert wird. Entschuldigung, Karneval.
Ja.
Dort, wo ich herkomme, feiert man.
Ja, das ist nicht das Richtige. Das ist nicht das Echte bei euch.
Das ist so ein billiger Abklatsch. Aber es macht trotzdem Spaß.
Und nein, wir fahren jedes Jahr zum Karneval. Ich fahre dieses Jahr erst nach Paris zur Weinmesse und dann mit dem TGW nach Köln. Dann am Mittwoch und am Donnerstag gleich.
Das klingt nach einem schönen Weiberfasching, Februar.
Weiberfasching in Köln. Dieses Jahr gibt es auch kein neues Kostüm.
Hast du so ein Go-To-Kostüm? So was so, was so immer geht im Schrank hängen?
Ja, also wir haben mehrere Go-To-Kostüme. Wir haben und ich lege immer Wert darauf, ich hasse es, sich keine Mühe zu geben bei sowas.
Ah, oh, sehr gut.
Also ich würde mir jetzt nicht für 19 Euro bei Amazon das super Polyester-Superman-Ding, das nach beim Anziehen schon auseinanderreißt.
Ja.
Das würde ich niemals machen. Wir hatten vor ein paar Jahren das Marinesoldatenkostüm. Eine Original, Sweet and sexy. Eine original weiße,
weiß.
Ja, weiße Uniform mit so einer Barettmütze. Hammer, wirklich gut. Und du musst ja auch, kann man gebraucht kaufen im, im Militärhandel. Und das Ding ist, du musst ja immer dran denken, wir hatten jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, vor ein paar Jahren, einmal war es so, dass tagsüber so richtig geil die Sonne geschienen hat, sodass du T-Shirt anziehen konntest. Ansonsten ist ja immer so.
Wer legt sowas in den Winter?
Ja, nicht ja, hier, die, das ist mit Glauben hat es wieder zu tun, Kirche ja, und Sonne.
Die Kirche, keine Ahnung.
Und das beste Kostüm ist allerdings das Schottenkostüm.
Ah.
Weil als Highlander ist man erstmal geschminkt, das heißt, die Leute erkennen einen erstmal nicht so.
Ja.
Und der Schottenrock ist wirklich extrem warm.
Ist das
ja,
so?
Es ist so?
Auch wenn du nichts drunter trägst.
Heiß, sehr warm.
Okay, ja. Deswegen trägt man nichts drunter.
Und in Köln ist es ja mit Schottenrock auch immer gerne angesehen.
Ja.
Will auch immer jeder drunter greifen. Und und dann kannst du, wenn das Wetter gut ist, ein Poloshirt oder so sehr gut dazu anziehen. Das passt sehr gut. Oder so ein Hemdchen und dann brauchst du eine Jacke. Aber das ist schon sehr, sehr gut.
Ja, verstehe. Ja, clever. Ja, es gibt es gut, wenn man so ein paar Teile im Schrank hat, die man.
Wenn du dieses Jahr einen Schotten siehst.
Könnte sein, dass du es bist.
Ruf meinen Namen. Könnte sein, dass ich mich umdrehe. Also gehst du auch zum Karneval?
Dieses Jahr
auf jeden Fall.
Ist schwierig. Warum? Weil zur selben Zeit Berlinale ist. Die Berliner wieder.
Was willst du denn da?
Ja, was will ich als Schauspieler bei der Berlinale? Ne? Also,
aber ist aber nur Networking, ne? Ist nur sehen
das
und gesehen
ist
nur
Networking, werden. Genau.
Ja.
Also, muss ich schon mal hin. Und es wird knapp. Ich habe nämlich noch nicht alle Termine für die Berlinale jetzt.
Aber das ist dann ja erst Freitag, Samstag Berlinale.
Genau.
Ja, super. Dann kannst du Donnerstag noch super mit auf.
Ja, es könnte sein, dass Donnerstag Kickoff ist halt. Weißt du, so ein Tag vorher ist schwierig. Rosenmontag dann.
Oh ja, da sind wir schon wieder weg.
Nee, ja. Ich weiß, aber ja. Das ist, glaube ich, so der Tag, den ich. Das ist wirklich die Berliner. Weißt du, die gucken nicht, was rechts und links passiert. Die machen einfach. Oder richtet sich die Berlinale auch nach der Kirche? Ich habe keine Ahnung.
Ah, ich glaube, in Berlin ist Kirche nicht so. da richtet sich alles nur nach Berghain-Öffnungszeiten oder so. Bist du Berlin-Fan?
Ich bin Berlin-Fan, ja. Ich mag die Stadt, weil du dort wirklich, wirklich, wirklich alles machen kannst. Ob du jetzt da Business machen willst, Banking, bliblablub, Entertainment, Politik. Dort gibt es einfach alles. Dort muss es auch alles geben, weil du bist halt am Arsch der Heide. Ja? Also sobald du Berlin verlässt, stehst du auf einem
Kuhacker. In der Natur, ja.
So, das heißt, was nicht in Berlin ist, hast du nirgends. Und wenn du es dann schaffst, Berlin dir zu eigen zu machen, dass die Stadt nicht Kontrolle über dich hat, sondern du Kontrolle über die Stadt, dann ist super. Und ich habe das geschafft. Also ich fühle mich sehr wohl, ich habe Freunde dort, ich kenne mich aus, ich kann feiern gehen, aber muss nicht zu exzessiv feiern gehen. War, glaube ich, auch alt genug, als ich in die Stadt gekommen bin, damit die Stadt mich nicht eingenommen hat, sondern ich habe die Stadt eingenommen. Ist meine Stadt jetzt. Berlin ist jetzt mein Zuhause.
Sehr gut. Ja, ich habe jemanden vor ein paar Monaten kennengelernt in Berlin, der hat da studiert und er sagte, ich muss hier jetzt weg, weil die Stadt nimmt mich zu sehr ein und sie bietet zu viele Möglichkeiten und ich komme aus dem Feiern nicht raus und das ist einfach zu viel Verlockung und ich gehe jetzt nach Hamburg.
Und du, okay.
Ja gut, in Hamburg ist ein Dorf, hier ist nichts los, also wenig los.
Deswegen, also ich glaube, Berlin ist nicht für jeden, Berlin hat ein ganz anderes Tempo, Berlin fordert so viel und man braucht schon ein gewisses Selbstbewusstsein. Standing, würde ich mal sagen, so ein Standing, um in der Stadt das machen zu können, wofür sie gedacht ist. Also, wobei, wofür ist diese Stadt gedacht? Die ist für alles gedacht.
Ja,
deswegen,
kannst alles machen.
Deswegen, also ist es schwierig, aber ich verstehe auch, wenn man sagt, das ist zu viel für mich, dann geh lieber.
Ja.
Aber ich fühle mich da sehr wohl.
Ich fühle mich ab und zu am Wochenende auch mal wohl.
Genau. Aber alt werden will ich da trotzdem nicht.
Nee, das machst du in Köln. Ich habe mir noch aufgeschrieben als Abschluss hier, ich hatte so ein lustiges Foto, was heißt lustiges, ich hatte ein Foto gesehen mit Brille, dachte ich, das wäre Tim Bensko, aber du hast extreme Ähnlichkeit mit Tim Bensko.
Ja.
Das ist wahrscheinlich auch so ein tausendmal gesagt, oder?
Ja, Tim Bensko und Matthias Schweighöfer, mit dem werde ich oft verwechselt.
Wirklich?
Ja, mittlerweile ist der ja ein bisschen älter geworden.
Ja, du siehst aber viel besser aus.
Ja, früher. Aber Ich wurde schon häufiger als Tim angesprochen, gerade als ich die Haare noch länger hatte. Ja. Ich habe jetzt.
Das ist so ein Kompliment.
Ja, ich denke auch. Das, da gibt's Schlimmeres, aber wir sind so ein Phänotyp. Aber mittlerweile, habe ich einfach eine andere Frise.
Ja.
Und ich, wobei, wollte gerade sagen, er kann besser singen, aber.
Das schauen wir noch mal.
Das schauen wir mal nach dem Glas Wein.
Ja?
Nehmen wir hier in der Suite hier das mein erstes Album auf.
Ja, so.
Equipment haben wir ja.
Das nennen wir Jan Delay.
Ja.
Die Weine sind natürlich jetzt sehr unterschiedlich.
Ja.
Wenn du sagen müsstest, das ist mein Favorit des Tages, was ist dein Lieblingswein?
Also, wer mich am meisten überrascht hat, war jetzt tatsächlich dieser Rotwein.
Ach schön, das freut mich sehr.
Denn ich hasse Rotwein primär, weil ich Sorge habe, dass meine Zähne rot werden und verfärben. Aber geschmacklich ist der
extrem lecker.
Die größte Überraschung.
Ja.
Aber wenn ich sagen müsste, mein Favorite, dann ist es der Franzose.
Ah, klares Cure.
Chateau
de Clairvaux.
Absolut Platz Nummer 1, denn der hat diese verschiedenen Phasen im Mund und der riecht gut, der schmeckt klasse. Das wäre mein Sieger, mein Favorit.
Und wenn du jetzt sagen müsstest, dabei denke ich an folgendes Lied.
Welches Lied denn?
Ja, wenn du jetzt das mit dem Lied in Verbindung bringen müsstest.
Ach so, den?
Mhm. Fies, weil ich habe dich nicht vorgewarnt.
Ja, ich muss nochmal einen Schluck trinken.
Ja, mach das.
Nee, ist eigentlich, jetzt muss ich erst das Glas grün machen. So, ich hatte da Wasser drin vorher. So. Ah, ist ein bisschen blöd, weil ich habe halt gerade voll den Ohrwurm und du könntest sagen.
Ich könnte sagen,
was du willst, genau.
Aber
es wird immer dieses Lied rauskommen gerade. Aber ich mag das so sehr und es passt aber auch irgendwie zu dem Wein. Und es ist eigentlich überhaupt nicht mein, aber ich habe so einen total bunten Musikgeschmack und aktuell ist es Taylor Swift.
Oh.
Mit Faith of Ophelia. Und der fällt mir dazu ein. Der ist so, der hat so eine gute Laune, aber auch so eine leichte Melancholie wie das Lied. Und den kannst du so zu dem Lied sehr, sehr gut trinken.
Ah, hervorragend. Dann packen wir diesen Song auf unsere halbtrocken Spotify-Playlist.
Jawohl.
Weil ich glaube, Taylor Swift ist garantiert noch nicht da drauf.
Ja, immer wieder für eine Überraschung gut.
Und dann erfüllt die sich langsam nochmal.
Cool.
Ja, lieber Lukas, ganz lieben Dank für den großen Spaß hier. Und liebe Weinnasen, wir hören uns nächsten Monat wieder, wenn es heißt Halbtrocken, der Podcast mit dem Wolf und den 7 Weinlein. Und wir wünschen euch noch einen guten Start ins Jahr.
Tschüss.
So, liebe Weinnasen, das war es mal wieder mit Halbtrocken und ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß wie ich. Abonniert den Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr ihn hört. Folgt uns auf Instagram und Facebook. Liked und kommentiert unsere Beiträge. Hört unsere Spotify-Playlist. Und selbstverständlich schreibt uns eure Wünsche per E-Mail an mail@halbtrocken.rocks. Und auf www.halbtrocken.rocks könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Warum macht das Sinn? Weil wir dort exklusiv und nur für Newsletter-Abonnenten spezielle Gewinnspiele veranstalten. Also sofort in den Newsletter eintragen. Keine Sorge, wir spammen euch nicht voll. Maximal einmal pro Woche schreiben wir euch was. Also bis kommenden Donnerstag. Cheers, euer Timo. Face of love.